Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Gesprächs zum Thema Business mit Claudia Rahlmeier. Dir nochmal an der Stelle ein zweites Mal herzlich willkommen.
Vielen Dank, hallo.
So, wir sind jetzt etwas mit Handicap. Ich habe mein Baby jetzt in meinem Oberteil. Ich hoffe, dass das funktioniert. Und wir sprechen jetzt ein bisschen über den Einstieg vom Nebengewerbe in die Selbstständigkeit, was man alles beachten muss. Ich hatte, wie du weißt, Claudia, schon mal einen Teil aufgenommen, wo es darum geht, Einstieg ins Nebengewerbe, was kommt da alles auf mich zu, was muss ich berücksichtigen, was muss ich machen. Und jetzt sprechen wir zusammen darüber, über den nächsten Schritt. Also wir haben festgestellt, ich verdiene genug Geld und ich will den Schritt wagen. Was kommt da alles auf mich zu? Genau, willst du anfangen?
Viel Arbeit.
Ja, viel Arbeit. Aber das macht ja Spaß.
Genau. Naja, also ich glaube, der erste Schritt ist, ich entscheide mich dazu und gehe dann zu meiner Gemeinde und melde mein Gewerbe an.
Genau, wenn wir das nicht schon haben, ne? Richtig? Also hast du ja im Prinzip, ist ja das, wenn bei der Gewerbeanmeldung interessiert ja keinen, ob du das nebenbei oder ob du das in der Vollselbstständigkeit machst.
Nö.
Ne? Das heißt, wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir das schon haben und dass wir vielleicht auch schon IHK und Handwerkskammer gelistet sind, richtig?
Da muss ich jetzt aber kurz einlenken. Was meinst du mit IHK und Handwerkskammer
gelistet? IHK oder Handwerkskammer. Oder. Das hatte ich auch in dem Podcast gesagt. Also das an der Stelle auch nochmal gesagt. Klar, ihr braucht auf jeden Fall eine Gewerbeanmeldung. Wir reden jetzt hier nicht über das Thema Freiberufler, wenn ihr künstlerisch tätig seid, und auch nicht über die Künstlersozialkasse, weil es einfach super selten ist, dass der Fotograf in diesem Bereich reinfällt. Wir reden jetzt von den Gewerbe. Betreibenden, und dann müsst ihr natürlich neben der Gewerbeanmeldung, müsst ihr dann auch schon im Nebengewerbe entweder der IHK oder der Handwerkskammer zugehörig sein. Ich habe das recherchiert, rauf und runter. Meistens ist es die Handwerkskammer, bei mir ist es die IHK. Ihr müsst auf jeden Fall nur in einem von beiden, seid ihr beitragspflichtig. So, das kommt ja aber auch nicht raus.
Genau.
Dann, und dann ist die das nächste, was ja vielleicht im Nebengewerbe noch nicht greift, aufgrund der noch nicht vorhandenen Stunden, die BGE-TIM. Bist du da drin?
Ich bin in der BGE-TIM, in der Berufsgenossenschaft, aber erst seitdem ich meinen ersten Angestellten hatte. Weil man muss dazu sagen, eigentlich ist die Berufsgenossenschaft eine Pflichtversicherung, die auch nicht ganz unwichtig ist, wenn zum Beispiel mal was passiert, es ist dann auch eine Versicherung für uns, wenn bei der Arbeit was passiert. Es ist eine Pflichtversicherung, wenn du dich aber nicht versicherst, gibt es keine Sanktionen, also du kriegst dann keine Strafe. Wenn du aber einen ersten Mitarbeiter hast, dann wirst du von denen angeschrieben und dann kommst du da auch nicht mehr raus.
Genau. Ich hatte keinen Mitarbeiter. Es heißt ja, dass wenn du, deswegen hatte ich das mit dem Nebengewerbe auch in dem Podcast gesagt, dass die natürlich durchaus Sinn macht. Also das heißt, wenn ihr einen Arbeitsunfall habt, ne, Pferd läuft euch auf der Wiese platt, dann haben die mir damals immer so gesagt, ja, dann kommen wir mit dem Hubschrauber und holen sie ab in das beste Krankenhaus. Also es ist natürlich
die BGE-TIM,
ja, genau. Hat ja Sinn, ne? Das ist ja schon was richtig Gutes, die BGE-TIM. Es gibt aber, wenn ihr im Nebenberuf tätig seid, halt eben die Möglichkeit, sich auch zu befreien, weil ihr sagt, ihr habt nur so und so viele Stunden. Das habe ich aber alles in dem Podcast schon vorher recherchiert und alles erzählt, dann müsst ihr da nochmal reinhören. Meistens ist es halt so, dass man stundenmäßig ja schon da drin hängt, wenn man selbstständig ist.
Weiß gar nicht, das wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass es da nach einer Stunde...
Doch, ist ja mit der Richtlinie, dass man sagt, also, weil du schon sagst, es ist eine Pflichtversicherung, die schreiben dich ja an und sagen, du musst das bezahlen, und es gibt gewisse Sachen, wie man da rauskommt, dass man sagt, okay, ich arbeite aber nur, ich weiß es jetzt wirklich nicht mehr, 40 Stunden im Monat für mein Gewerbe, und dann bist du davon befreit, das zu bezahlen. Ich müsste es jetzt nochmal selber genau nachgucken.
Ja.
Also das auf jeden Fall, aber da muss man halt eben auch mit rechnen, dass wenn man in die Vollselbstständigkeit geht oder so wie Claudia jetzt hat den Fall mit dem Angestellten und Assistentin schildert, dass man dann der BGE-TIM zugehörig ist.
Ja.
Und dafür natürlich diese Beiträge auch bezahlen muss. Ja.
Genau. Ja, dann kommt natürlich ein großer Punkt, wenn ich mich von Nebengewerbe komplett selbstständig mache, dann muss ich mich, also vielleicht war ich vorher noch wo angestellt, aber spätestens wenn ich komplett in Selbstständigkeit gehe, muss ich mich mit dem Thema Krankenkasse und Rente, machen wir erstmal Krankenkasse, auseinandersetzen.
Genau, da haben wir ja im letzten Podcast schon drüber gesprochen. Ja. Kannst du es nochmal ganz korrekt erklären? Du hast es wunderbar in Worte gefasst. Ich habe es ja einfach überblättert. Unterschied logischerweise private Krankenkasse und gesetzliche.
Ja, also neben den unterschiedlichen Leistungen in den Krankenkassen ist vor allem der Unterschied, dass die gesetzliche Krankenkasse umsatzorientiert ist und somit, wenn du viel verdienst, du auch mehr bezahlen musst. Und der Höchstsatz liegt dabei 1200 Euro und den knackt man relativ schnell. Und die private Krankenversicherung ist nicht umsatzgebunden. Neben dem, dass sie eben auch noch bessere und mehr Leistungen beinhaltet, hast du halt einen fixen monatlichen Betrag. Natürlich steigt er auch Monat um Monat, wie das ja bei jeder Versicherung so ist, um einen ganz kleinen Teil. Aber dein Betrag bleibt halt gleich. Und den Vorteil, was du allerdings dann wieder bei der gesetzlichen Versicherung hast, ist, wenn du alt wirst und weniger arbeitest, dementsprechend der Beitrag auch wieder sinkt. Und bei der privaten Krankenversicherung eher nicht nur eher nicht, sondern eben nicht sinkt. Es gibt inzwischen Tarife, da kann man das gleich mit einbauen. Da zahlt man dann in jungen Jahren etwas mehr, so dass man dann im Alter eine Beitragsreduktion hat. Oder so wie ich das zum Beispiel mache, ich sorge nochmal mit einem extra Sparer dafür vor. Habe extra nochmal ein Vorsparbuch genau für die Krankenkasse im Alter, dass ich davon dann die Krankenkassenbeträge zahlen kann. Und vielleicht ist ja auch nochmal die Möglichkeit, sich, wenn man älter wird, irgendwo anstellen zu lassen und vielleicht auch nochmal in die gesetzliche Krankenkasse reinzurutschen.
Ich gebe da was. Ich bin der Meinung, dass das irgendwann aufgelöst wird in den nächsten Jahren. Aber anderes Thema.
Oh, also spannend.
Ich glaube schon. Das ist ja geplant eigentlich, dass man das ganze Konzept, dieses gesamte Versicherungskonzept mal kippt. Und dass es wahrscheinlich dann nur noch eine gesetzliche Versicherung geben wird, mit vielleicht verschiedenen Preismodellen, aber dass die privaten Versicherungen angeblich ja abgeschafft werden sollen.
Ich habe gar nicht gehört.
Okay. Das kommt wahrscheinlich auch auf die jeweilige politische Macht an und was sie gerade so im Schilde führen. Aber ich denke, dass es vielleicht jetzt noch 10, 20 Jahre muss ja sich nichts ändern, aber vielleicht wird sich's irgendwann ändern. Ja. Also deswegen, ich bin da gar nicht so ein Mensch, der dann an später denkt, unvernünftigerweise. Mhm. Ich kann euch aber ein paar Zahlen sagen. Warte mal, jetzt klär mich mal auf. Die gesetzliche Krankenkasse berechnet, ich habe das so grob im Kopf, irgendwas von 15% vom Gewinn. Ist das ungefähr so? Kommt das hin? Das müsst ihr euch mal sagen. Ich kann euch aber erzählen, ich habe mich mit Ende 20 selbstständig gemacht. Ich glaube, da war ich 28. Und da habe ich für den kleinsten selbstständigen Tarif, glaube ich, knapp 400 Euro bezahlt. Und das, ich hätte mir, glaube ich, diese gesetzliche Krankenkasse da gar nicht so richtig leisten können. Gerade wenn man dann anfängt, ordentlichere Gewinne zu fahren.
Weil war bei 850 Euro.
Ja, siehst du, ich bin da bei der Barmenia und habe wirklich einen ganz kleinen selbstständigen Tarif. Ich habe auch keinerlei Vorteile. Also ich habe keinen Hämopathen, keinen Osteopathen, keine Zusatzversicherung im Krankenhaus, wie man sich das immer so schön vorstellt. Das ist quasi gar nichts Besonderes, aber ja, und inzwischen, jetzt bin ich ja nun schon, werde jetzt bald 43 und jetzt zahle ich mit Krankentagegeld, ich glaube, knapp 600 Euro. Also natürlich steigt die, aber es ist immer noch deutlich weit unter dem, was ich jetzt in der gesetzlichen bezahlen würde. Also nur, dass ihr mal ein paar Zahlen jetzt so für jemanden hört. Also deswegen finde ich, du zahlst jetzt weitaus mehr. Ich hatte mal neu rechnen lassen über Check24, ob ich vielleicht mehr für weniger Geld bekomme. Und da haben die alle gelacht. Also ich glaube, ich habe da einfach einen sehr guten Tarif. Aber
ich zahle nicht mehr, ich zahle weniger.
Was zahlst du jetzt?
500 Euro. Und ich habe noch 750 Euro Selbstbeteiligung, aber ich habe allen den Service, den du hier gerade ausgeklammert hast. Ich habe Krankentagegeld, ich habe Mutterschutzleistung, ich habe zwei Bettzimmer, ich habe Chefarztbehandlung, ich habe alles.
Mutterschutzleistung habe ich auch gehabt, war beim Krankentagegeld. Aber mein liebes Kind, du bist auch viel jünger als ich. Ne? Darfst du auch nicht vergessen. Wenn du mal in mein Alter kommst, zahlst du auch ein bisschen mehr.
Ja, aber du hattest ja gerade gesagt, dass ich jetzt quasi, oder habe ich es falsch verstanden? Ich habe verstanden, ich würde viel mehr bezahlen.
Ja, hast du nicht gesagt, du bist mit 800 eingestiegen? Hast du nicht
immer? Ich wäre bei der gesetzlichen Krankenversicherung, hätte ich damals schon genau 850 Euro bezahlt und habe mich dann eben nach der, also ich hatte halt die zwei Optionen und dann war für mich ganz klar, ich gehe in die private.
Gut, dann habe ich dich falsch verstanden. Ich habe gedacht, du hättest, ich habe jetzt gedacht, ich habe einfach super guten Tarif. Dann sagen wir ja eigentlich beide das Gleiche, ja. Dass es halt so um den Dreh liegt. Und es jetzt auch nicht so ist, dass ihr auf einmal im Monat irgendwie im Jahr 300 Euro mehr bezahlt. Das wird halt langsam angepasst und muss man sich überlegen, ob man sich dann, wie man da später rauskommt. Da solltet ihr euch einen guten Versicherungsmann holen, der euch das rechnet. Na, da gibt's ja genügend Stellen. Und das ist wirklich eine wichtige Frage. Und ich würde ganz klar empfehlen, lieber zu den privaten Versicherungen da zu gehen. Hat alles Vor- und Nachteile, aber.
Ja, also ich bin auch eher für die private, aber das muss sich jeder einfach selber mitnehmen. Jemand, der da wirklich Ahnung hat. Und es ist auch individuell, weil wenn jemand zum Beispiel nicht gesund ist, dann macht es zum Beispiel nicht so viel Sinn, in die private zu gehen. Also ich hatte damals Glück, weil ich jung und in der Akte gesund war und somit bin ich da halt als junger, gesunder Mensch rein und habe dementsprechend eben auch einen super Tarif gekriegt.
Genau, und die haben auch Ausschlusskriterien, also bestimmte Sachen, wo sie dann sagen, dass ihr gar keine Chance habt, da reinzukommen.
Genau,
das zu dem Thema, also Krankenkasse, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, wo ihr euch vorher Gedanken machen müsst.
Genau. Rentenversicherung.
Ja. Da sage ich jetzt gar nichts dazu.
Bist du so, dass du nicht so, dass du da nicht so an später denkst?
Keine Ahnung. Ich sag da gar nichts dazu. Warte mal.
Ja.
So, Entschuldigung, Baby ist wieder beruhigt. Also Rentenversicherung, ich bin nicht rentenversichert.
Also ich persönlich bin auch nicht gesetzlich rentenversichert. Ich habe mir darüber Gedanken gemacht, wie ich mich doch irgendwie fürs Alter absichern möchte. Und ich glaube, das muss einfach jeder für sich sich überlegen. Und bei mir ist zum einen der Punkt, dass ich dieser gesetzlichen Rentenversicherung einfach nicht über den Weg traue. Ja, das ist mir irgendwie, kann man jetzt vielleicht komisch finden. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, einfach eine private Rentenversicherung abzuschließen. Die halt einfach weg von der gesetzlichen ist, wo ich halt einfach weiß, was ich am Ende rausbekomme. Und habe tatsächlich auch meine Fotos, die mein Kapital sind, die ich ja auch in der Rente noch weiter verkaufen kann. Das sind so meine zwei Stützen, auf die ich quasi im Alter dann baue.
Krass. Wie alt bist du jetzt?
32.
Also glaubst du, wenn du in, weiß nicht, 35 Jahren in Rente gehst, will einer noch deine Fotos kaufen?
Selbstverständlich.
Gibt es das überhaupt dann noch? Ich glaube, da ist die KI so gut, da braucht doch kein Mensch mehr Fotos.
Doch, glaube ich schon.
Okay, also gut, anderes Thema. ich finde das super. Deswegen, ich weiß nicht, ich mache mir da viel zu wenig Gedanken und das solltet ihr natürlich nicht machen, aber ich finde, Claudias, dein Ansatz super, weil ich glaube, dieses gesetzliche Rentenmodell, sollte man vielleicht tatsächlich lieber was Privates abschließen.
Ja.
Ja. Ich habe 3 Kinder bekommen. Das ist meine Rente.
Das ist deine Rente.
Ja, die gehen dann später für mich arbeiten. Klar.
Okay.
Nein.
Drück dir alle Daumen. Nein, aber man hört ja gerade viel von Frauen, die dann irgendwann in der Altersarmut landen. Und ich kenne auch viele Kollegen, die sich wenig Gedanken über die Rente machen. Und deswegen bin ich da vielleicht eher so, dass ich sage, ich mache mir da schon irgendwie Gedanken. Also tatsächlich bin ich sehr überzeugt, dass ich meine Bilder auch noch in 30 Jahren an wie auch immer verkaufen. Tatsächlich bin ich da sehr von überzeugt. Da kann mich die KI auch nicht davon abbringen. Also ist mein Kapital. Ja.
Ja, ich sage immer, also ich denke da halt einfach oft nicht so weit. Also ich bin gar kein Mensch, der sich irgendwie mit Sachen, die, was ist in 15 oder 15 Jahren großartig befasst. Also da, man denkt da sehr, sehr wenig dran. Außer was jetzt meine Kinder betrifft, aber meinen Beruf gar nicht. Da denke ich halt einfach immer, ich freue mich über jedes Jahr, wo es gut läuft. Aber es ist natürlich schon wichtig mit der Zukunftsabsicherung. Ne?
Ja, kann ja auch zum Beispiel Immobilie sein, dass man sagt, man hat halt irgendwann Eigenheim, muss keine Miete zahlen. Das ist ja auch alles eine Vorsorge fürs Alter. Ja, ich weiß auch, dass ich irgendwann noch mein Haus erben werde, hier familiär. Das ist natürlich nichts, wo man jetzt hauptsächlich drauf baut, aber sowas weiß man ja. Wie steht man denn prinzipiell im Leben denn so da? Wie ist man denn aufgestellt? Ne?
Genau.
Also Eigenheim, glaube ich, ist auch immer noch mal eine super Sache, sei es, dass man was kauft und vermietet oder kauft, abzahlt, selber drin wohnt. Das, glaube ich, wird jedem auch im Alter helfen. Aber das sind jetzt sehr detaillierte Sachen. Auf jeden Fall macht euch ich doch einmal so 5 Minuten Gedanken, was ihr denn dann so glaubt, wie ihr im Alter, wenn ihr selbstständig seid, vorher ja, euer Brot kaufen könnt.
Genau, und es gibt ja auch immer die Möglichkeit zu sagen, wir zahlen jetzt zum Beispiel in den Kredit für unser Haus und haben jetzt gerade vielleicht am Anfang nicht das Geld. Das ist ja auch eine Möglichkeit, dass man, wenn man sich dann selbstständig macht, das Geld vielleicht lieber für so einen Kredit fürs Eigenheim bezahlt, aber dass man sich Gedanken macht. Ne? Das ist ja, ja auch eine Möglichkeit. Und dass man halt weiß, dass es im Prinzip nicht 20% von eurem Gewinn sind, die ihr pflichtmäßig abgeben müsst, sondern dass man halt weiß, es gibt diesen Punkt, aber man kann da sehr flexibel dran gehen.
Genau.
Ja, super. Berufsgenossenschaft haben wir angesprochen. Dann noch die Frage, genau, freiwillige Versicherungen. Die, denke ich mal, gibt es ja jede Menge, aber welche, die Sinn machen. Also ich kann ja einmal kurz sagen, was ich habe. Also ich habe eben diese Krankentagegeldversicherung. Die ist für mich unfassbar wichtig, weil es gab tatsächlich in den Schwangerschaften den Fall und auch danach, als ich hatte das Knie eine lange Zeit kaputt und war einfach berufsunfähig eine Zeit lang dadurch, war krankgeschrieben. Deswegen, also das Knie hatte war ein Ödem drin und das, ich konnte wirklich gar nicht belasten, musste ganz lange ruhen, weil sobald ich es belastet habe, wurde es immer schlimmer und dann konnte ich halt weder fotografieren noch laufen, irgendwie großartig, konnte auch nicht so lange sitzen und dann macht es super Sinn, dass ihr eine Krankentaggeldversicherung habt. Die sind auch gar nicht so teuer, da muss man sich mal informieren. Ich glaube, bei der gesetzlichen ist es eh schon, glaube ich, irgendwie mit drin, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich weiß aber nicht.
Da ist irgendwas mit drin, aber muss man sich auch noch mal genau informieren, ob einem das im Zweifel reicht, was da automatisch mit drin ist.
Genau. Also bei mir ist es jetzt zum Beispiel so, dass ich ab 21 Tagen Krankschreibung, natürlich wegen dem gleichen Grund, ne? Also ab der dritten Woche quasi, oder was ist dann ab der vierten Woche quasi Geld bekomme in Höhe von, ich glaube, 85 Euro am Tag. So, da müsst ihr trotzdem den Gürtel enger schnallen, aber das ist halt eben wenigstens was, weil wenn ihr mal 2-3 Monate ausfallt und ihr habt nicht genügend Reserven, dann, oder ihr wollt ja auch nicht eure ganzen Reserven wegen sowas aufbrauchen, das lässt euch sehr gut schlafen.
Ja, genau. Also ich habe auch eine Krankentagegeldversicherung, die ist in meiner Krankenversicherung mit drin. Ich würde sagen, ein bisschen schlechter als dein. Ich glaube, ich kriege nur einen Fuffi am Tag und ich habe 41 Tage Karenzzeit, also bekomme erst ab dem 42. Tag.
Genau, das kann man sich ja rechnen lassen. Ne? Musst du ja nur einmal greifen, ne, richtig, wenn man sich richtig was gebrochen hat oder was auch immer, man ist mal 3-4 Monate berufsunfähig, dann kann man sich ja mal ausrechnen, was das kostet. Man da von seinen Ersparnissen braucht. Ne?
Genau, was sich einfach rentiert, wenn man lieber mehr vorher zahlt für die Versicherung und vorher schon mehr Geld bekommt oder nicht. Ich habe es auch gebraucht, dass ich meine Lenden, also als ich meinen Bandscheibenvorfall operieren habe lassen, da bin ich auch länger ausgefallen.
Wahnsinn. Und
da ist man schon froh, wenn man dann doch irgendwo noch was kriegt, so als Selbstständige.
Genau. Genau, also da solltet ihr euch auf jeden Fall schlau machen und vielleicht auch noch eine Berufsunfähigkeitsversicherung kann man ja auch noch privat abschließen, falls man irgendwann mal komplett berufsunfähig wird. Die habe ich mal eine Zeit lang gehabt, die habe ich gekündigt, aber macht natürlich eigentlich Sinn, sowas abzuschließen. Ansonsten habe ich noch eine Geschäftsausstattungsversicherung, weil ich halt ein Studio habe, in das man einbrechen könnte, theoretisch. Inhaltsversicherung, genau. Ich weiß gar nicht, die hieß damals irgendwie Geschäftsausstattungsversicherung. Das war so ein ganzes Paket. Und ich glaube, meine jetzige greift sogar für den Fall, dass irgendwie das Equipment aus dem Auto geklaut wird. Ich habe da so einen neuen Versicherungs-Heinz, der hat mich da 1000 Mal, weiß ich nicht, beraten. Da kann man sich natürlich informieren. Dann habe ich noch eine eine Geschäftshaftpflichtversicherung. Die macht natürlich auch Sinn.
Ja.
Und eine Equipmentversicherung, habe ich letztens mit Tanja drüber gesprochen, habe ich mich schlau gemacht, sind tatsächlich erschwinglicher, als ich dachte und denke ich jetzt wirklich drüber nach, das zu machen.
Mhm.
Könnte man. Na, also, weiß ich, hast du sonst noch irgendwelche Versicherungen für den Betrieb?
Nein, ich habe eigentlich die gleichen wie du. Zur Berufsunfähigkeitsversicherung wollte ich noch sagen, da geht es tatsächlich nicht nur darum, wenn du komplett berufsunfähig bist, sondern das geht ja wirklich auf deinen Beruf. Ja?
Stimmt.
Ja, also das ist vielleicht noch wichtig, weil früher gab es viele Tarife, da ging es wirklich eigentlich nur um Vollinvalide. Und das bringt uns natürlich nichts, weil dann kann die Versicherung sagen, ja, deine Hand ist zwar kaputt, aber du kannst mit der linken Hand noch telefonieren und setzen dich halt ins Callcenter. Ja? Und früher war das tatsächlich so. Und heute ist es aber wirklich so, wenn ich mir jetzt eigentlich den Zeigefinger abschneide, dann kann ich meinen Beruf so nicht mehr ausführen, den eingetragenen Beruf als Fotografin. Und dann greift die auch sofort. Und bei der Berufsunfähigkeitsversicherung sollte man halt schon auch schauen, in welcher Höhe man die abschließt, dass sich das halt auch irgendwo rentiert, weil die Berufsunfähigkeitsversicherung greift auch schon im Krankheitsfall. Wenn du länger als 6 Monate krank bist, fällt nämlich die Krankenkasse mit dem Krankentagegeld raus und dann würde die Berufsunfähigkeitsversicherung greifen.
Ach, guck mal.
Genau. Also die ist nicht ganz so doof, also würde ich jedem empfehlen, weil das kann wirklich einfach mal blöd ausgehen. Ja, keine Ahnung, ist so ein Pferd getreten und das Knie wird nicht mehr. Dann bist du einfach nicht mehr so mobil und kannst den Job nicht mehr so ausführen. Ja,
ja, also ich rate euch da wirklich zu einem, also wir haben das jetzt gemacht, wir zahlen auch mit Sicherheit ein paar Euro mehr, aber wir haben einen Versicherungsmann, der alles abschließen kann und daher nicht nur bei einer Versicherung, dass er euch immer nur die verkauft, sondern eben alle möglichen vergleichen kann. Und da sage ich halt immer, ich habe jetzt noch ein paar Euro übrig, möchte was versichern. Also blöde gesagt, aber dass man halt sagt, pass mal auf, fehlt mir irgendwas. Ne? Man legt, der hat auch alle Papiere und weiß, was eventuell noch zu versichern ist. Und das läuft alles überein. Das ist wirklich super. Und der kann euch dann nämlich auch empfehlen oder sagen, ne, und vor allen Dingen im Schadenfalle beraten. So eine Geschäftshaftpflichtversicherung ist ja zum Beispiel nicht nur wichtig, wenn, ich sag mal jetzt zum Beispiel hier, ich frage mich halt selber immer, wann die greift, aber ich würde jetzt mal sagen, wenn jetzt zum Beispiel mein Stativ umfällt und auf den Hund fällt oder auf meine Kundin fällt oder die stolpert über mein Stativ und bricht sich ein Bein, weil ich das Kabel da falsch hingelegt habe oder so, fällt aber ja auch in Fällen, wo vielleicht ihr mal verklagt werdet. Denkt euch da jetzt einen Fall aus. Mit meinem Bildarchiv wäre das vielleicht leichter, aber ihr verkauft irgendwie ein Foto für Werbezwecke und der Besitzer des Tieres verklagt euch oder verlor, weiß nicht, schlechtes Model Release und hin und her. Ich glaube, die greift dann auch im Falle bei Rechtsschutzkosten. Also, ne,
bist du sicher?
Also ich meine, dass der mir das jetzt in dem letzten Gespräch so gesagt hat, dass weil ich gefragt habe nach einer Rechtsschutzversicherung. Ich weiß, dass die super teuer ist für Geschäfts-, also privat geht ja, aber eine geschäftliche Rechtsschutzversicherung super teuer. Und ich meine, der hätte mir gesagt, dass wenn ich im Rahmen meiner Tätigkeit verklagt werde, in dem Fall auch, weil das ja im Prinzip auch fahrlässiges Verschulden irgendwie oder wie auch immer oder nicht fahrlässiges Verschulden meinerseits, dass dann in solchen Fällen auch diese ganzen Kosten, ich kann dir gerne nochmal fragen, aber ich meine, er hat mir das so gesagt, bin ich mir sehr sicher.
Das ist sehr spannend, das würde mich nämlich interessieren, weil nämlich mein Versicherungsheinz, der heißt allerdings Philipp, hat gesagt, also beziehungsweise ich hatte auch eine Rechtsschutzversicherung, da war aber natürlich viel ausgeklammert und da war vor allem genau das ausgeklammert, was du als Selbstständiger aber brauchst, und zwar ist es das Vertragsrecht und das Urheberrecht. Die zwei Sachen, die sind ultra teuer zu versichern, beziehungsweise Urheberrecht versichert dir schon fast keine Versicherung mehr. Und, warte, jetzt habe ich einen Faden verloren.
Ja, pass auf, das ist aber der Fall, dass du verklagst. In dem Fall greift die auch nicht. Das ist nur für den Fall, dass ich verklagt werde. Dann übernimmt diese Kosten. Sonst ist es natürlich teuer. Wenn ich klagen darf, ist es immer teuer. Es geht ja bei der Haftpflichtversicherung nur darum, dass ich eventuell verklagt werde. Dann müsste ich mir ja eventuell einen Anwalt nehmen mit Gerichtskosten und hin und her. Und so wie der mir das erklärt hat, würde in dem Falle dann meine Haftpflichtversicherung greifen. Für mich.
Echt? Also das lass nochmal abklären. Das würde mich interessieren. Aber ich brauche doch meine Rechtsschutzversicherung nicht nur, wenn ich jemanden verklagen möchte.
Naja gut, aber Rechtsschutzversicherung ist ja auch wieder was anderes. Die Haftpflichtversicherung schützt dich ja für alle Sachen, die für die in Regress genommen wirst. Deswegen macht das schon Sinn.
Ja, aber am Ende ist es ja wieder auf, also ist es ja wieder auf das Vertragsrecht dann zurückzuführen.
Lass uns das mal besprechen.
Ja, genau.
Ich werde das klarstellen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es deshalb so teuer ist mit der Rechtsschutzversicherung, weil es dir ja erlaubt, Hinz und Kunz zu verklagen. Und das ist ja oft so, ne? Urheber, weiß nicht, hat Bild geklaut und so weiter und so fort. Und ich glaube, da gibt es schon Statistiken, dass viele Fotografen nichts anderes machen, als den ganzen Tag gucken, ob ihre Bilder geklaut werden. Und dann wird sowas natürlich richtig teuer. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass da der Unterschied liegt, dass man eben selten verklagt wird, ne, aber sehr oft in Anspruch nehmen könnte, wenn man selber der Kläger ist. Ich werde es abklären.
Wir klären das auf jeden Fall nochmal ab. Ich hatte nämlich solche Fälle schon auch mit Urheberrecht und Rechtsschutzversicherung. Und dann habe ich meine Versicherung gekündigt. Und das ist vielleicht für einige auch interessant, dass wenn ihr eine Rechtsschutzversicherung habt, klärt mal ab, was im Falle, also ob die wirklich greift, wenn bei euch was wäre. Weil wenn nämlich jeder Fall, der bei euch eigentlich eventuell auftreten könnte, sich auf Urheberrecht oder am Ende Vertragsrecht zurückführen lässt, und das ist es halt meistens, dann greift die nämlich gar nicht.
Ja, krass. Also wie gesagt, so weit war ich nie, weil man immer gesagt hat, eine Rechtsschutzversicherung wäre viel zu teuer. Also das hat man mir immer so gesagt. Deswegen. Und da ich den Fall eigentlich nie hatte, habe ich das nie.
Können wir noch mal eine eigene Podcast-Folge über Urheberrecht und Versicherung und so machen? Das wäre auch was. Ja. Aber okay, wir müssen da noch ein bisschen noch mal nach recherchieren. Equipmentversicherung habe ich persönlich nicht, habe mir das schon ein paar Mal überlegt. Ich wurde ja vorletztes Jahr auch aus dem beklaut, wo auch Festplatten wegkamen und da hatte ich mich auch mal schlau gemacht, ob es eine Möglichkeit gibt, auch Daten zu versichern. Also Festplatten, die man mobil mitnimmt und das ist zum Beispiel ganz, 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 ganz schwierig. Also da hast du, weil natürlich auch der Schaden ganz schlecht zu beziffern ist. Also die Fotos sind ja dann auch irgendwie einfach weg. Also was willst du dann da noch Geld? Also klar, vielleicht, weil du natürlich dein Kundengeld zurückzahlen musst, den Schadensersatz und oder sowas. Aber und für meine Kamera und ich habe eine Sachinhaltsversicherung auch. Aber ansonsten habe ich keine extra Kameraversicherung oder so.
Nee. Also die Tanja hatte da echt einen guten Anbieter. Ich kann den nochmal raussuchen und wir schicken. Und da war nämlich echt ganz cool. Da könnte man mal fragen. Also ich habe da jetzt auch nichts gelesen von diesem Bild, also quasi die Bilder mitversichert sind.
Nee,
also, ne, du weißt, was du gerade gesagt hast.
Ja.
Aber kann man ja mal fragen. Die scheinen auch ganz nett zu sein. Ich habe es, wie gesagt, auch noch nicht den Hintern hochgekriegt, um mich da zu kümmern. Aber ich fand sie nicht teuer. Ich fand sie nicht teuer.
Und dann, wenn wir was übrig haben, dann können wir wieder was versichern.
Genau. Ja, Tanja sagte, du kriegst dann den Neuwert teilweise von dem aktuellen Modell. Also sprich, es kommt eine Z10. Ich frage mich ja, wie sie die nennen. Und deine Z9 gibt einen Geist auf, dann kriegst du wohl irgendwie den Neuwert der aktuellen Nachfolger.
Okay, spannend, da hätte ich auch gerne Adresse.
Ja, genau. Aber nicht wegschmeißen dann die alte Kamera. Okay, so, das heißt, wir haben jetzt einmal kurz alles angesprochen, was man eigentlich wissen muss. Ach so, noch wichtig natürlich die Buchhaltungspflicht. Also ihr seid ja logischerweise schon mit dem Nebengewerbe in der Buchhaltungspflicht. Das heißt, ihr müsstet euch dann überlegen, wenn ihr sagt, das ist gar nicht meins, da müsstet ihr einen Steuerberater beauftragen oder ihr fuchst euch da selber durch. Ich weiß jetzt auch nicht, welche Empfehlung euch geben soll. Ich bin vom Steuerberater ich fuchs mich selber durch, hatte für den Steuerberater aber immer noch ich hatte immer noch einen Ansprechpartner, der mir bei den Abschlüssen geholfen hat. Jetzt habe ich es die letzte Zeit ganz selber gemacht, weil sich auch einfach nichts geändert hat bei der Einkommensteuer. Habe aber jemanden, den ich fragen kann, falls sich mal irgendwas ergibt, ne, wo ich sage, ich bin doch nicht sicher. Und jetzt gehen wir halt wieder durch meinen Mann, der ja auch selbstständig ist, gehen wir jetzt doch wieder mit den Abschlüssen zum Steuerberater. Also ich denke, muss passen.
Muss passen, ja. Also ich habe ich habe es selber noch nicht gemacht, da habe ich mich dann immer kurz davor gedrückt, weil ich mich zu wenig damit auskenne, aber ich habe schon ein paar Steuerberater gehabt, ein paar Buchhalterinnen meistens und habe hier und da schlechte und gute Erfahrungen gemacht und bin jetzt aber super happy. Also da muss, glaube ich, jeder so seinen Weg finden. Und ich glaube, einen guten Steuerberater, gute Buchhalter sind nicht so leicht zu finden.
Ja, ich habe heute gehört in einem Gespräch mit dem Melchior Neumann, dass es super schwierig ist, überhaupt einen Steuerberater zu finden, der noch Kapazitäten hat. Also,
okay.
Das heißt, also du buchst auch gar nicht selber?
Nein.
Ach krass, okay.
Ich bereite vor, also ich meine Kontoauszüge und die Belege und den Rest gebe ich alles ab. Genau. Und mir war aber immer wichtig, und das habe ich jetzt auch, dass ich während der Zeit, wenn irgendwas auffällig ist, gut beraten bin. Also, dass mich jemand anruft und sagt, pass auf, Claudia, hier und da müssen wir schauen. Oder sie weiß zum Beispiel, dass wenn sich irgendwas von den Umsätzen stark ändert, dass ich lieber gerne mehr vorauszahle und wieder was rauskriege. Also, dass da jemand ist, der wirklich die Augen offen hält. Und das war halt oftmals vorher nicht so der Fall. Da bin ich halt dann von irgendwas überrascht worden und habe gefragt, warum sagt mir denn keiner vorher Bescheid? Oder ich musste dann Sachen selber recherchieren, wo ich sage, naja, ich bezahle euch ja aber dafür, weil ich habe keine Ahnung davon.
Ja, ich hab das beim Steuerberater auch mal gehabt, dass es hieß, den hat man ja, damit er dir am Jahresende sagt, ne, mach mal so, mach mal so. Und das war auch meist dann zu spät oder ja. Und genau. Ich habe am Anfang auch diese Kosten einfach aufgefressen, weil dann kommen natürlich irgendwann die ersten Zahlungen, wo du dann auf einmal was leisten musst und dann will natürlich der Steuerberater auch noch sein wohlverdientes Geld. Und das war einfach, also bisher schnell bei 3.000 bis 5.000 Euro, je nachdem, was der für dich macht und wie hoch auch dein Gewinn ist. Ist das ja, die musst du halt auch noch irgendwie übrig haben. Haben wir das bei der Preiskalkulation eigentlich ebenso auch angesprochen?
Den Steuerberater?
Naja, egal. Lässt man vielleicht auch noch mal mit ein paar tausend Euro kalkulieren. Ich gebe euch den Tipp, wenn ihr einen guten Steuerberater habt, holt euch ein Steuerprogramm. Also ich habe zum Beispiel das Tax und dann kann man auch am Anfang das mal mit demjenigen zusammen machen und sich ein bisschen beraten lassen und eigentlich ist das gar nicht so schlimm oder ihr fragt mal, wer sowas macht. Bei mir war es zum Beispiel mein Papa, der für verschiedene Vereine so Kassenbücher dann über Tax gemacht hat und dann hat er mir halt einmal gezeigt, wie das geht. Im ersten Jahr hat das der Steuerberater geprüft und ist einmal dann zu mir gekommen. Dann haben wir so die Punkte, die ich nicht verstanden habe, zusammen gemacht und dann musst du ja eigentlich immer nur wieder das Gleiche machen. Hast du Buchungsvorlagen und so. Also eigentlich ist es total einfach. Man kann sich wirklich viel Geld damit sparen am Anfang, wenn man das Geld vielleicht noch nicht hat.
Definitiv. Ich habe mich nur dazu entschlossen, in der Stunde, die ich dafür brauche, einfach Geld zu verdienen.
Finde ich gut, finde ich super. Also es macht mir Spaß, aber ich mache es halt auch wirklich immer erst auf den letzten Drücker, weil es einfach, wie du sagst, ne, also wenn ich meine ganze Steuerbuchung mache, ich bin locker eine Woche mit meiner Steuer beschäftigt.
Boah.
Also so eine Jahressteuer, ne? Ja.
Nee, nein, nein. Nein, danke. In der Zeit gehe ich fotografieren oder so.
Ja, macht ja auch mehr Sinn.
Ja, Mai, was heißt mehr Sinn? Ich glaube, das muss jeder für sich einfach wissen. Ich habe mir für die Sachen, wo ich nicht kann, keine Lust habe, viel länger brauche als jemand, der das besser kann, mir einfach Leute geholt, die mich unterstützen.
Es ist auf jeden Fall sinnvoll.
Ja.
Vor allen Dingen, wenn man mal, also jetzt mal ganz wirtschaftlich so die Stundenlohn gegeneinander rechnet. Ne? Also wenn du jetzt sagst, okay, ich zahle meinem Buchhalter, weiß nicht, einen Stundenlohn von 25 Euro, also ich sehe jetzt einfach mal als Beispiel gesagt, und ich selber habe einen Stundenlohn von 200 Euro, dann ist es natürlich auch logisch, dass es einfach für dich viel zu viel Zeit kostet und du brauchst ja auch dreimal so lange wie ein Buchhalter dafür, ist ja auch
eine Sache. Genau, ich habe keinen Bock drauf. Ich brauche so schon eine Stunde gefühlt, um es vorzubereiten und es reicht.
Ja, aber jetzt weiß ich auch, wieso du immer so strebehaft jeden Monat schön deine Steuer abgibst, echt.
Ja.
So, wir haben eigentlich jetzt alles angesprochen, glaube ich. Wir haben nichts vergessen. Außer dann vielleicht noch ein bisschen, was man fürs eigene Business braucht, ne? Wenn man jetzt in die Selbstständigkeit geht. Im Idealfall hat man ja schon vieles sich erarbeitet übers Nebengewerbe, aber vielleicht muss man dann die Preise noch mal ein bisschen anpassen, sein Business noch mal ein bisschen besser aufstellen, ein bisschen Werbung machen.
Ein bisschen Werbung, ja, vielleicht sollte man auch nochmal gucken, ob einem die ein oder andere Software auch noch hilft, sei es im Bereich Kundenmanagement. Ich zum Beispiel empfehle auch oder bin selber sehr happy, schon ganz viele Jahre ein Online-Rechnungsprogramm zu haben. Ich weiß aber auch, dass viele happy sind und Word-Rechnungen ausstellen. Ich mag es einfach, mir das auch rausfiltern zu können, meine Monate auf den Blick zu sehen.
Was hast denn du für eins?
Also ich arbeite mit EasyBill.
Ach so, ich habe Lexware, das finde ich auch ganz gut, ja.
Und habe dann noch ein Kundenmanagement-Programm, das heißt Kreativmanagement.
Ja.
Mit dem müsste ich mich nur mehr auseinandersetzen, weil dieses Programm, die Software dir wirklich viel abnehmen kann. Allerdings, wenn man jetzt so ganz ohne Verträge arbeitet, glaube ich, ist es nicht so sinnvoll. Ich habe vorhin in deine letzte Folge reingehört. Und dementsprechend glaube ich nicht so sinnvoll, aber sonst, also die nimmt einem wirklich viel Arbeit ab. Du kannst komplette Workflows erstellen, kannst dann sagen, 2 Tage vor Shooting geht nochmal eine E-Mail raus. Wenn der Buchungsvertrag zurück ist, gibt's eine also du kannst halt komplett den ganzen Workflow da einstellen und kannst ganz viele Automatismen machen. Von Geburtstags-E-Mail bis Erinnerungs-Nachbestellungs-E-Mail. Du könntest da drin auch Rechnungen schreiben. Da wollte ich aber nicht wechseln, weil ich EasyBill besser finde und da einfach schon ganz viele Jahre bin. Und also da muss man sich einfach gucken, was man natürlich selber da gerne mag und wo man sich gerne Unterstützung holt. Und da darf auch jeder sagen, nö, das spare ich mir und ich mache meine Word-Rechnung oder wie auch immer. Aber da kann man überlegen, was man vielleicht braucht, wenn natürlich die Rechnungen auch mehr werden und so weiter.
Ja. Genau. Unser Hund bellt, kann man das hören?
Nee.
Gut. Mein Mann kommt gerade nach Hause. Ja, also genau, das ist auf jeden Fall super wichtig. Aber ich gehe davon aus, wenn man dann aus dem Nebengewerbe in die Selbstständigkeit geht, dass sich solche Dinge eh schon bis dahin ein bisschen etabliert haben. Wir haben ja auch vorher über diesen Preiskalkulations-Ding nochmal gesprochen, was man alles so berücksichtigen muss, dass man einfach nichts vergisst. Und ja, was also bei mir jetzt tatsächlich sehr, sehr viel geworden ist, sind diese ganzen monatlichen Kosten für Software. Also es nervt mich tierisch, dass man bei allem nur noch Abos abschließen kann. Also früher hast du einfach Summe XY bezahlt auf mein Design von der Webseite. Das war, weiß ich nicht, hast du dann einmalig mit 99 € bezahlt oder was? Jetzt musst du das monatlich oder jährlich kaufen. Das ist so nervig, so Jahreslizenzen. Dann, ich habe jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, was du hast, ich habe PicDrop, ich habe Zoom, ich habe Hindenburg, das ist diese, wo wir jetzt hier gerade mit aufzeichnen. Klar, das Adobe-Abo. PicDrop, habe ich das schon gesagt, es sind einfach unfassbar viele. Und wenn man das mal so hochrechnet, wie viel das inzwischen ausmacht, das ist unglaublich teuer geworden alles. Und es wäre mir halt viel lieber, man würde es einfach kaufen.
Ich habe gerade mit den Ohren geschlackert, weil ich Premiere Pro ausprobiert habe und da bin ich über den Testzeitraum hinaus.
Oh, sag's mir nicht. Was kostet das?
650 €.
Kaufen oder was?
Nee, das Jahresabo von quasi der Cloud, der Adobe Cloud, alle Applikationen. Ja, und dann habe ich gestern auch noch gesehen, dass der nicht ein Upgrade von meinem Foto-Abo gemacht hat, sondern ich habe jetzt 2.
Ja, das ist mir auch schon mal passiert. Also da muss man auch ein bisschen gucken. Ich habe da sehr unterschiedliche Auskünfte bekommen. Du kannst Adobe ja als hier gewerblicher Kunde abschließen, dann musst du ja mehr bezahlen, ne? Oder als Privatkunde so. Und ich habe das immer über mein Geschäft laufen und habe natürlich dann gedacht, musst du die teurere Lizenz, ich weiß nicht, das waren glaube ich irgendwie 40 € oder so oder 35 € im Monat. Und dann haben mir so viele Fotografen gesagt, nee, Blödsinn, du brauchst nur eine Einzellizenz, ne?
Ja,
dann
habe
ich die angeschrieben und habe gesagt, kannst du mal, und dann schrieben die mir, wenn sie das gewerblich nutzen, scheißegal, wie viele Leute und hin und her, wenn sie Fotografen sind, das gewerblich nutzen, dann müssen sie dieses Abo haben. Und dann habe ich das nochmal recherchiert. Und es war tatsächlich so, dass mir dann irgendwann eine Mitarbeiterin sagte, nee, das ist wirklich nur für Werbeagenturen oder so, die dann mehrere Angestellte auch so haben. Und dann haben sie mich zurückgestuft.
Okay. Aber,
also deswegen, ich habe auch jetzt mehrere Jahre den völlig falschen Preis bezahlt, wie es scheint. Ich habe halt gedacht, das wäre richtig so.
Boah. Ja. Also ich glaube, ich habe dann nicht die Business-Variante. Ich habe schon die, in Anführungsstrichen, private, aber mich hat jetzt schon geärgert, dass die mich einfach, dass die nicht das bestehende Abo verlängern, sondern ein zweites machen. Also warum brauche ich denn zwei Abos, mit denen, wo die gleichen Applikationen drin sind? Also ich muss denen auch nochmal hinterherlaufen.
Mein Sohn hat gerade das Mikrofon gekopfnusst. Ja, manchmal muss man einfach nachfragen und gucken und man muss seine Kosten auch echt immer in so einem Excel-Sheet, ich habe das auch aktuell nicht, aber man muss das echt im Überblick behalten. Ach so, zum Thema Podcast habe ich ja dann auch gedacht, naja, am Anfang zahlst du dann für diese Hosting-Gebühren auch so ein kleines Abo, 20 Euro und dann brauchst du halt noch ein Schneidprogramm, was 12 Euro kostet und dann kommst du aber relativ schnell an deine Aufnahmekapazitäten und ich würde mal sagen, der Podcast kostet mich jetzt im Moment schon 120 Euro im Monat für alles, ne? Also für das Hosting, für dieses große Paket, dass ich halt so viele Podcasts machen kann, wie ich will und diese Software für das Sprechen, Aufsprechen, Wahnsinn. Brauchst du ja auch was Gutes, ne? So.
Ja, ja.
Und ja, also deswegen, ja, ne? So alles kostet geht's. Geld.
Ja.
Genau. Da muss man einfach auch dann immer im Überblick behalten, wie teuer das alles wird und was man sich eventuell sparen kann.
Ja, ja. Definitiv.
Gut, dann haben wir es eigentlich.
Das, ja, ich glaube, das war es schon auch so.
Ja, genau. Also, ich hoffe dann, ihr habt alle Teile jetzt auch schön brav weggehört, beide. Und falls ihr Fragen habt, könnt ihr Claudia, ich sag das jetzt einfach mal so, könnt ihr Claudia oder auch mich anschreiben.
Gern.
Und oder Vorschläge machen, was ihr nochmal von uns hören wollt, so als
alten oder wenn wir irgendeinen Bullshit gesprochen haben.
Genau, haben wir bestimmt auch, aber ich habe die Zuhörer sind wirklich nett. Ich habe letztens in irgendeiner Folge kein Intro gehabt, das hat mir auch kein Mensch gesagt und es hat erst irgendwie so mit 15 Sekunden angefangen oder so und keiner hat sich beschwert.
Oh.
Also, na, aber wenn
genau, ich wollte anfangs eigentlich noch irgendwann sagen, dass ich alle meine Aussagen in beiden Podcasts mit bestem Wissen und Gewissen tätige, aber dass ich natürlich logischerweise nicht allwissend bin und sich überall auch immer schnell was ändert. Also wenn wir irgendwo doch auch was verhauen haben, uns verhaspelt haben oder irgendwelche Sachen nicht richtig sind, ne? Nehmt es uns nicht übel, ihr müsst euch eh selber einfach informieren, es ist auch so viel individuell und von Versicherung zu Versicherung, von Gemeinde zu Gemeinde sind die Hebesätze anders und die Einstufung und. Also es ist ein Pauschalisieren da sowieso wahnsinnig schwierig.
Genau, das stimmt. Ja. Aber ansonsten hört ihr bestimmt auch super gerne einfach unseren Stimmen zu, wenn wir irgendwas erzählen. hoffe ich zumindest. Und genau, alle Angaben ohne Gewähr. Absolut.
Genau.
Und wenn ihr Fragen habt, meldet euch. In diesem Sinne, vielen Dank dir, Claudia, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Und falls ihr also irgendwo in Deutschland, nicht nur unten, Pferdebilder braucht, also Hunden nicht, kommt ja gar nicht in Frage, da müsst ihr mich buchen, aber wenn ihr Pferdebilder braucht, Claudia macht die schönsten Pferdebilder und die wunderbarsten Reisen, also Fotoreisen. Ich bin immer ganz neidisch, dass ich so schlecht mit kann. Aber jetzt geht's bald, Gerber, richtig?
Ja, am 3. Mai.
Ja, also hast noch Plätze?
Ja.
Ja, also wer Bock hat, noch keinen Urlaub gebucht hat, paar Euro übrig hat, geile Pferde am Strand mit der besten Fotografin machen will, ein paar nette Tage, meldet sich bei Claudia.
Genau, perfekt. Super, dann wünsche ich dir auf jeden Fall auch noch einen schönen Abend und sage auf jeden Fall bis bald.
Alles klar, bis bald, du Liebe. Danke dir. Tschüss.
Ciao.